Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Mit Annette Lennertz und...
Heute sitze ich mit Anja Gillen im Studio des Bermudafunk und unser Thema, das sind die Golden Twenties in Mannheim. Es geht um eine neue Sonderausstellung des Archivums, fängt an am 7. Februar, dauert 3 Monate lang. Und ja, die Frau Gillen hat das mit konzipiert. Wenn ich jetzt an die Golden Twenties denke, dann denke ich so wahrscheinlich wie die meisten an den kleinen grünen Kaktus, die Comedian Harmonists, dann Frauen, die sich ihre Haare abgeschnitten haben oder diese schmalen Kleider oder dieser Uferpalast in Berlin, überhaupt Berlin, ja, Babylon Berlin, die Serie. All das hat viel mit der Nacht zu tun. Und die Ausstellung, die Sie konzipiert haben, Frau Gillen, trägt ja auch den Titel wie Tag und Nacht, die Golden Zwanziger in Mannheim. Geht es dabei ums Nachtleben?
Der Titel lautet genauer gesagt wie Tag und Nacht Leben in den goldenen Zwanzigern. Da haben wir eigentlich schon alles drin, was diese Ausstellung betrifft. Und sie betrifft, um es kurz zu sagen, nicht nur die Nacht. Natürlich ist die Nacht ein Thema, aber es ist natürlich nicht das Einzige. Wir wollen das Leben in Mannheim in den Zwanzigern darstellen. Den Alltag, wie die Menschen den Alltag erlebt haben. Ein bisschen in Abgrenzung zu unserem anderen Ausstellung, die wir im ersten Obergeschoss haben, zur NS-Zeit und der Vorgeschichte der Weimarer Republik, das politische Geschichte. Das werden wir jetzt hier nicht machen, wir werden Alltagsleben machen. Und jetzt zu dem Thema Leben wie Tag und Nacht. Das ist natürlich ist zweideutig zu verstehen. Einerseits tatsächlich wie Tag und Nacht. Also wir schauen den Tag an, wir schauen die Nacht an. Einerseits dieses Tag- und Nacht-Thema ganz konkret und andererseits auch im übertragenen Sinne, um einfach die Antagonismen der Weimarer Zeit auch deutlich zu machen. Uns ist wichtig, dass wir diese positive Teil der Zeit mal in den Vordergrund stellen, dass wir einfach mal sagen, was war in dieser Zeit neu, was war positiv, ohne das Negativ jetzt auszulassen.
In die Nacht.
Genau. Dieser Antagonismus ist mit Tag und Nacht gemeint und das konkrete Leben am Tag und Leben in der Nacht.
Auf jeden Fall spannend. Es gibt einen Anlass natürlich, einen wirklichen Anlass, denn Mannheim feiert 100 Jahre neue Sachlichkeit. Das ist ein Begriff, der in Mannheim erfunden wurde. Und das war der Kunsthallendirektor Hartlaub, der hatte in den Golden Twenties, nämlich 1925, eine Ausstellung zusammengestellt von angesagten Malern dieser Zeit. Und es war eine ganz neue Malerei, eine sachliche, oft das Großstadtleben, Armut, Reichtum, ganz krass realistisch dargestellt. Das hatte nichts mehr mit Impressionismus zu tun. Und eben dieser Ausstellung hat er den Namen gegeben, Neue Sachlichkeit. Der ging in die Kunstgeschichte ein, löste den Impressionismus ab, aber noch viel mehr. Er wurde zum Begriff für die gesamte Aufbruchzeit in der Kultur, sei es Architektur, Musik, Literatur, Fotografie, natürlich die ganze Malerei. Ja, und wenn man so einen Begriff geprägt hat, das ist schon was ganz Besonderes. Die Stadt Mannheim hat jetzt auch eine Ehrengedenkplatte in den Fußboden vorm Schloss eingelassen, wo all die Erfindungen Mannheims und Erfinder Mannheims verewigt sind. Also neben Karl Benz und neben dem Freiherrn von Dreis, der das Fahrrad erfunden hat und so weiter, ist jetzt auch die neue Sachlichkeit verewigt. Und ja, es gibt in der Stadt in diesem Jahr viele Vorträge, Ausstellungen, Rundgänge zum Thema und das Archivum hat eine extra Ausstellung geplant, eben wie Tag und Nacht. Frau Gillen, Sie haben ja auch einen ganz klaren zeitlichen Rahmen sich ausgesucht. Das war die Zeit von 1924 bis 1929. Sie haben ungefähr da diesen Tag angesiedelt. Warum gerade diese zeitliche Begrenzung?
Also es handelt sich da, wie im Titel gesagt, um die goldenen 20er, wie auch die Forschung diesen Begriff fasst. Und diese Zeit ist sozusagen bei aller Eigenständigkeit, ist auch eine Zwischenzeit zwischen den großen Krisen sozusagen. Wir haben am Anfang nach dem Ersten Weltkrieg bis 23 große politische und wirtschaftliche Krisen und haben das dann ab 1929, ab der Weltwirtschaftskrise bis hin zur NS-Diktatur dann auch wieder. Und diese Jahre dazwischen sozusagen, 24 bis 29, sind eher ruhigere Jahre, was die wirtschaftliche und politische Lage angeht, ohne dass sie jetzt, dass da gar keine Probleme sind. Aber vorher haben wir die große Währungskrise, die Hyperinflation. Wir haben unglaubliche politische Morde, Anfeindungen von rechts und links, Hitlerputsch, alles Mögliche. Aber auch die Weimarer Verfassung natürlich. Also wir haben auch Positives vorher. Und wir haben eben nachher dann hohe Arbeitslosigkeit, diese wirtschaftliche Katastrophe und auch diese politische Rücken dann nach rechts. Also und in dieser Mitte sind wir sozusagen jetzt angesiedelt und haben eben diese ruhigeren Jahre.
Also 5 ruhigere Jahre, wo sich in Berlin und auch anderswo, auch in Mannheim, einiges entwickelt hat.
Nur noch mal kurz zur Situation Mannheims. Also wir haben 24 tatsächlich dann, Mannheim ist nicht mehr besetzt von den Franzosen. Im Rahmen der Ruhrbesetzung sind sie auch nach Mannheim gekommen, bis 24. Wir haben wirtschaftlich jetzt einen echten Aufbruch, die Inflation ist vorbei und das heißt, die Kommune hat wieder Geld, es fließt Geld ins Bauen, in viele andere Bereiche, in die Bildung und so weiter.
Welche Themen beleuchten Sie denn in der Ausstellung?
Wenn ich mal nach der Reihenfolge gehen darf, von dem Tag in die Nacht. Im Tag begleiten wir die Menschen zur Arbeit. Wir blicken auch auf die andere Seite, auf die Arbeitslosigkeit. Wir sehen, was die Menschen in ihrer Freizeit machen. Wir betrachten bestimmte Gruppen, Kinder, Jugendliche, die auch eine gewisse Eigenständigkeit in dieser Weimarer Zeit als Gruppen erlangt haben.
Das ist ja schon eine ganze Menge.
Ja.
Also es sind auf jeden Fall mal die Themen Arbeit, Wohnen.
Wir haben auch das Thema Fürsorge. Also wie werden die Alten versorgt, wie werden die Kranken versorgt. Alles auch immer mit innovativen Aspekten, die Weimarer Republik in all diesen Bereichen auch gebracht hat.
Im Technischen auch oder wie war das mit Technik?
Im Technischen auch. Das haben wir dann beim Thema Dämmerung. Also wir gehen sozusagen am Tag über die Dämmerung in die Nacht. Da haben wir dann das Wohnen unter anderem. Schauen in die Wohnzimmer, durch Gucklöcher in die Wohnzimmer der Menschen und sehen sie da beim Essen, sehen sie auch beim Radio hören. Das wäre zum Beispiel eine der großen technischen Innovationen, die auch hier in Mannheim eine große Rolle gespielt hat, obwohl Mannheim jetzt keine eigene Rundfunkstation hatte, aber es wurde hier aufgenommen, es wurde in die großen Rundfunknetze eingespielt. Also es war auch ein Thema hier in Mannheim gewesen.
Gehen wir doch mal so ein bisschen näher auf ein Thema ein. Wollen wir mit Wohnen anfangen? Weil das sieht man ja von außen schon. Da ist einiges gebaut worden, was sich absetzte von der Bauweise vorher. Da haben wir ja die Gründerzeithäuser vor allen Dingen in Mannheim. Was kam danach?
Eines der großen Errungenschaften der Weimarer Zeit für Mannheim ist die Gründung der gemeinnützigen Baugesellschaft, der GBG, durch die Stadtverwaltung und die Stadtsparkasse. Daraus resultieren, dass eben die Stadt jetzt auch da mehr investiert hat. Und es wurden dann die großen Wohnblöcke gebaut. Wir kennen sie heute noch, den Erlenhof in der Neckarstadt oder den Müllblock in der Schwetzinger Stadt, den Nebeniusblock in Wohlgelegen. Also große Wohnbauten, die individuelle Wohnungen auch boten für verschiedenste Funktionen, für Familien, für Singles, mit begrünten Spielplätzen und Ähnliches. Es ist eben halt sowohl einerseits Funktionsbauten, die man brauchte, weil ja auch die Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg sehr groß war, man musste bauen, aber es war auch dieses neu sachliche Bauen, das hier jetzt um sich gegriffen hat, im positiven Sinne. Es wurde hochwertig gebaut, es wurde schnörkellos gebaut, funktional gebaut und idealerweise sollte es auch bezahlbar sein, was auch sonst in der Architektur der neuen Sachlichkeit wichtig war. Es hat nur teilweise funktioniert. Also die Wohnungen waren jetzt, es war die gehobene Arbeiterschaft und die Angestelltschaft, die dort wohnen konnte. Es gab auch nach wie vor eben auch Barackensiedlungen, es gab auch einfache Arbeiterwohnungen. Es gab aber auch Bauhausvillen sogar hier in Mannheim. Also die Dienstvilla von Oberbürgermeister Hermann Heimerich am oberen Luisenpark war eine ganz klassische Bauhausvilla. Es gab sie auch in dem Philosophenviertel. Mhm. Ähnliches sieht man heute Das sieht man heute noch, diese Bauten. Und es gab auch öffentliche Bauten, die neu sachlich gebaut wurden. Die AOK ist heute noch zu sehen. Fröbel-Seminar, ja, es gibt verschiedene.
Das Fröbel-Seminar ist ja ein Prachtstück, gell, aus dieser Zeit.
In mehrerlei Hinsicht. Es ist einerseits dieser Bau, der ganz in die Zeit passt. Es ist aber auch von seiner Funktion her ein wunderbares Beispiel, was die Weimarer Republik auch gebracht hat. Es ist nämlich, Fröbel-Seminar war ja ursprünglich ein Ausbildungsort für Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Ähnliches. Und da waren auch Kindergärten, sogenannte Fröbel-Kindergärten, dran angedockt. Und die Leiterin, Rosa Grünbaum, war eine Verfechterin der Reformpädagogik und hat das auch in den Fröbel-Kindergärten realisiert. Es waren also nicht mehr Verwahranstalten, diese Kindergärten, sondern es sollte wirklich auf die Interessen der Kinder auch eingegangen werden. Also sie beschreibt das auch wunderbar, dass sie Kinderküchen dort eingerichtet haben und so weiter. Also das ist wirklich, also war wirklich auch eine ganz Besonderheit der Weimarer Zeit.
Dann ist in Ihrer Ausstellung auch das Thema Pädagogik, Veränderung dort auch ein Thema.
Ja.
Wie haben Sie das denn dargestellt?
Wir haben verschiedenste Medien, wie wir das genutzt haben. Also wir haben zum einen die klassischen Tafeln mit Fotos, aber wir haben auch Medienstationen. Wir haben eine Hörstation in unserer Ausstellung, eine Filmstation. Wir haben wunderbare Filme im Archiv von Mannheim in den 20er Jahren und man kann einen Filmzusammenschnitt zu dem Leben in der Innenstadt dort auch sich anschauen. Und wir haben eben diese Gucklöcher, wo man auch in die Wohnzimmer der Personen reinschauen kann.
Ja, da haben wir also von der Optik her das mal besprochen. Und jetzt inhaltlich vielleicht noch zur Pädagogik. Ist das hauptsächlich auf Fröbel begrenzt oder gab es da noch andere Aspekte der Pädagogik?
Ja, es gab eine ganze Menge an Erneuerungen. Also in den Schulen gab es ja auch die Reformpädagogik, die sich absetzte von der brutalen Pädagogik des Kaiserreichs. Genau, es sollte jetzt wirklich kindgerecht, jugendlichengerecht sein und es sollte auch nicht mehr nur reine Wissensvermittlung sein, sondern tatsächlich auch ja im Dialog und auf die Jugendlichen eben bezogen sein. Und da gibt es die Reformschule zum Beispiel in Feudenheim und dieser Schule ist auch das erste Volksschullandheim im Südwesten ausgegangen, in Weibstadt. Also es gehörte auch mit der Schule zu dieser Reformpädagogik, dass diese Schullandheime errichtet wurden.
Aber das waren sozusagen vereinzelte Versuche. In der Mehrheit waren die Schulen noch wie im Kaiserreich. Kann man das so sehen? Das waren so aufkommende neue Strebungen.
Das ist schon, auch in den Grundschulen ging es auch schon weiter. Also Stadtschulrat Sickinger, der am Anfang der Weimarer Zeit noch hier auch das Regiment in Anführungszeichen führte, hat auch schon vor dem Krieg, und das wurde auch nachher weitergeführt, auch schon eine Pädagogik eingeführt. Also wo zum Beispiel bestimmte Förderklassen eingeführt wurden, also dieses berühmte Mannheimer Schulsystem. Vor dem Krieg wurde das eingeführt und das ist auch nachher weitergeführt worden. Aber diese Reformpädagogik ging halt schon deutlich weiter. Es gab auch eine Waldschule in Käfertal, wo in Freiluftklassen unterrichtet wurde. Also tatsächlich, es gibt dann auch Fotos, wo man die Kinder im Wald. Das ist eine ganz, ganz breite Thematik. Auch bis hin zur Erwachsenenbildung. Auch da gab es Reformen. Wir haben die Volkshochschule, die wurde neu gegründet in der Zeit und war auch eher darauf aus, also ein größeres, breiteres Publikum anzuziehen und auch nicht nur Vorträge, sondern auch Diskussionen und so weiter zu bieten. Also das ging in alle Bereiche rein. Die Kunsthalle,
die Volkshochschule war damals aber hauptsächlich auch Arbeiterbildung, ne?
Das war tatsächlich ausgerichtet, wie der Name schon sagt, auf Menschen mit Volksschulbildung, also auf diese wirkliche breite Masse der Bevölkerung. Es gab auch eine Erwerbslosenschule an der Volkshochschule angehört, eine Notschule für Erwerbslose. Also die Volkshochschule richtete sich auch an die vielen Arbeitslosen, die es in der Weimarer Zeit trotz der guten, ruhigen Jahre nach wie vor gab.
Also schon sind wir beim Thema Arbeit. Wie sah es da aus? Das haben Sie auch beleuchtet, ne?
Ja, da gab es auch, wie eben bei vielen Themen der Weimarer Zeit, das Positive und das Negative. Also das, um mal kurz beim Negativen anzufangen. Also es gab natürlich immer noch viele befristete Arbeitsverhältnisse. Die Menschen haben oft 3 bis 4 Mal im Jahr eine andere Arbeit gehabt. Es gab eine hohe Sockelarbeitslosigkeit. Die Wirtschaft hat sich zwar erholt, aber die Firmen haben im internationalen Wettbewerb, mussten sie rationalisieren, fusionieren zum Teil. Also Daimler und Benz haben in der Zeit fusioniert beispielsweise. Wurden Stellen dann abgebaut, eben im Wettbewerb. Lanz hat auch viele Stellen abgebaut. Es gab dann auch viele Streiks. Also hier sind die negativen Seiten, aber es gab unglaubliche Fortschritte in dieser Zeit. Also der 8-Stunden-Tag wurde eingeführt in der Weimarer Zeit. Und die Arbeitnehmerrechte wurden halt wirklich gestärkt. Es gab ein Betriebsratsgesetz. Also etwas größere Betrieb musste einen Betriebsrat haben. Es gab dann auch Beginn des Arbeitsschutzes, Unfallverhütung am Arbeitsplatz und so weiter. Also noch kein Arbeitsschutzgesetz, aber es wurde schon, das Bewusstsein war bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern schon stark da. Und es gab natürlich dann auch, wenn man jetzt die andere Seite der Arbeit, nämlich die Arbeitslosigkeit, sich anschaut, wir haben natürlich die Einführung der Arbeitslosenversicherung dann 1927. Auch hier in Mannheim wurde das Arbeitsamt dann neu gebaut, vergrößert gebaut. Also man hat sich um die Arbeitslosen auch sehr stark gekümmert. Es gab Notstandsarbeiten, das Strandbad wurde mit Notstandsarbeiten errichtet.
Also, das schöne Strandbad, ja, ist damals gebaut worden.
Ja, ist in den 20ern gebaut worden. Also hier haben wir auch natürlich dann diese Neigung zum Grün haben wir natürlich auch. Ne? Das Strandbad oder Herzogenriedpark oder wie ich gesagt habe, die Begrünung der Wohnungen, der Innenhöfe und so weiter. Kleingärten waren auch ein großes Thema in der Weimarer Zeit. Gerade auch für die Menschen, die nicht so viel Geld hatten, die haben in Kleingärten dann halt auch Sachen angebaut, also gerade für viele Arbeiterfamilien auch ein interessantes, großes Thema haben wir.
Wie sah es denn aus mit der Frauenerwerbstätigkeit? Gab es viele Frauen, die auch arbeiten gingen?
Kurze Frage, kurze Antwort. Also 31% der Mannheimer Frauen sind arbeiten gegangen.
Das ist ganz schön viel in der
Das ist Zeit. Eben, es ist viel. Man darf es nicht von heute aus sehen, sondern man muss es wirklich aus der Entwicklung im Kaiserreich sehen. Die Lage der Frauen in der Weimarer Zeit war tatsächlich eine zwiespältige. Also einerseits haben wir natürlich alle, wie Sie eben schon gesagt haben, diese Frauen vor uns, die mit Bubikopf und mit Topfhut und kurzen Röcken durch die Gegend gelaufen sind, die rauchenderweise in den Cafés gesessen haben und oder Tennis gespielt haben. Das war aber eine kleine Elite auch gewesen, denn die mussten sich das auch leisten können. Um noch beim Positiven zu sein, die Frauen haben auch studiert. Immer mehr Frauen haben studiert. Wir haben auch in Mannheim eine der ersten Hochschullehrerinnen Deutschlands mit Elisabeth Altmann-Gutheiner, die in Volkswirtschaft promoviert hat und hier in Mannheim zum ordentlichen Professor ernannt wurde. Also Frauen durften ab 1920 habilitieren und sie wurde dann zum Professor ernannt. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite mussten aber auch viele Frauen arbeiten gehen, auch Kinder übrigens. Also Kinderarbeit war durchaus auch in den 20er Jahren noch ein Thema. Es gab ein Kinderschutzgesetz. Unter 12 Jahren durften Kinder nicht arbeiten gehen. Mit Ausnahmen, sie durften Kinovorführungen, Botengänge, also in der Verwandtschaft durften sie arbeiten mit, also was auch immer Verwandtschaft hieß, also auf jeden Fall im elterlichen Betrieb, auch bei den Nachbarn haben wir Quellen, wo das belegt ist. Und in der Landwirtschaft war es auch weiterhin erlaubt, aber nicht in irgendwelchen Firmen oder so.
Ja gut, zurück zu den Frauen, das war jetzt eine kleine Abzweigung zu den Kindern.
Genau, viele Frauen sind eben arbeiten gegangen, haben allerdings weniger verdient meistens als die Männer und haben auch, wenn sie verheiratet waren, also die Männer durften entscheiden, ob die Frauen arbeiten gehen oder nicht. Und so manche tolle Neuerung der Weimarer Zeit, der Weimarer Verfassung ist dann auch tatsächlich auch in diesem Bereich wieder zurückgenommen worden. Die Weimarer Verfassung hat das sogenannte Lehrerinnenzölibat abgeschafft. Das heißt, dass Frauen, sobald sie verheiratet waren, mussten sie aufhören, als Lehrerin zu arbeiten. Und das war auch für die Beamtinnen so. Und das wurde von der Weimarer Verfassung abgeschafft und dann aber 1923 so langsam schon wieder, als die große Wirtschaftskrise war, wieder eingeführt. Weil Frauen natürlich auch dann schon eine Konkurrenz wieder für Männer gewesen sind. Und dieses Lehrerinnenzölibat hat bis in die 50er Jahre dann sogar gegolten. Wir haben auch tatsächlich einen Fall hier in Mannheim, einen bekannten Fall, Elisabeth Blaustein, Die Vorsitzende des Mannheimer-Mutterschutzbundes musste genau das machen. Also sie war eine ausgebildete Lehrerin und musste dann nach der Heirat ihren Beruf aufgeben.
Und was hat sie dann gemacht?
Sie hat sich dann engagiert, also Vorsitzende des Mannheimer-Mutterschutzbundes, der sich tatsächlich auch für die Selbstbestimmtheit der Frauen und so weiter eingesetzt hat. Unter ihrer Ägide wurde dann auch die erste Ehe- und Sexualberatungsstelle hier in Baden gegründet, hier in Mannheim. Also sie hat sich dann schon engagiert, aber eben war nicht mehr berufstätig.
Dann gehen wir doch jetzt mal zum Nachtleben. Was hat Mannheim da zu bieten?
Das Nachtleben ist natürlich, wie auch im Rest der Republik oder in Berlin, also sehr geprägt auf dem großen Kinoboom der 20er Jahre. Also in Mannheim gab es dann in den 20er Jahren mehr wie 20 Lichtspielhäuser, auch ganz große Kinopaläste.
Ich weiß vom Kapitol, das war zu seiner Zeit, ich glaube 26 gebaut, das größte Rundkino in Deutschland.
Ja, das ist auch ja noch von seinem Bau her auch nochmal was ganz Besonderes gewesen. Aber es gab auch andere, es gab auch in den Planken Kinopalast, das Alhambra, es gab im Lindenhof das Gloria und die hatten alle über 1000 Plätze gehabt. Also es waren wirkliche Kinopaläste, das waren natürlich unter den 20 Kinos sind auch kleinere dann dabei. Und dann 1928 kam ja dann auch der Tonfilm auch hier und das war ja auch hier in Mannheim dann ein Thema und wurde hier gezeigt. Also der Kinoboom war wirklich was ganz Besonderes und bedeutete ja auch, also das Kino war auch für alle Schichten zugänglich. Also das war jetzt nicht das Elitäre, wie viele andere Neuerungen. Wir haben ja neuer Tanz, neue Musik und so. Das war oft eher von einer bestimmten Elite angenommen. Und Kino, das wurde wirklich quer durch alle Schichten hinweg genutzt.
Bis heute.
Bis heute, genau. Also das ist schon was ganz Besonderes gewesen.
Und Varieté und sowas wie in Berlin?
Haben wir auch gehabt. Also es gab die großen Varietés hier in Mannheim, hießen das Libelle, das war nicht weit vom Alhambra in den Planken gewesen. Oder auch das Apollo in den G-Quadraten. Und die Varietés waren, da wurden von Ringkämpfen über Musikrevuen, alles Mögliche gezeigt. Also gerade hier im Apollo haben wir zum Beispiel, das haben wir auch thematisiert, die Tiller Girls auf, eine Gruppe Damen aus Großbritannien, die tanzten, also die auch weltberühmt tatsächlich waren. Oder aber auch große Schauspieler wie Heinrich George oder Albert Wassermann traten im Apollo auf. Und wie gesagt, bis zu Ringkämpfen ging das runter. Es wurde gegessen, getrunken, gefeiert. Also nicht anders wie in Berlin.
Klasse. Ja, dann kurz noch mal, bevor wir dann zum Ende kommen, zur Ausstellung. Da gibt es eine kleine Ecke, wo man Filme gucken kann. Und es gibt Gucklöcher in Wänden, durch die man was sehen kann.
Genau.
Wie kann man sich den Rest der Ausstellung vorstellen?
Wir haben verschiedene Stationen, die immer wieder mal was anderes bieten. Also man kann zum Beispiel sich entscheiden an der Litfaßsäule, in welchen Verein der Weimarer Zeit man gerne Mitglied wäre. Oder wir haben auch einen richtig kleinen Kinosaal konzipiert mit rotem Vorhang und rotem Teppichboden und so, wo man dann das Thema Kino auf dem Monitor zu sehen bekommt. Also wir haben Hörstationen drin, wo beispielsweise eine Dame, Elise Wolf, erzählt von ihrem Nachtleben und von der Gastronomie, die sie mit ihrem Freund, späteren Mann besucht und solche Sachen. Wir haben jetzt fokussieren uns auf die Themen, aber wir wollen das natürlich auch an bestimmten Personen einfach festmachen, um dann auch mal an einer Person dieses Typische zu sehen. Wir haben uns da zum einen eine Tänzerin herausgegriffen, Annemarie Fuß, die Wiegmann-Schule in Mannheim geleitet hat. Und also Bewegungstanz, das war ja auch eine große Neuerung der 20er Jahre und die gab es eben auch hier in Mannheim. Auch Mary Wiegmann, die Wegbereiterin dieses Ausdruckstanzes, hat auch hier Gastspiele in Mannheim gegeben. Und wie gesagt, diese Annemarie Fuß war Leiterin dieser Wiegmann-Schule und hat das eben auch weitergegeben. Tragischerweise wurde sie nachher, sie war Jüdin gewesen und in der NS-Zeit wurde die Schule geschlossen, weil der Tanz von allem Jüdischen in Anführungszeichen gesäubert werden sollte. Und sie ist dann emigriert nach Frankreich.
So also, ging es ja auch der Leiterin der Fröbel-Schule, ne?
Rosa Grünbaum, genau. Die aber dann auch tatsächlich in Auschwitz umgekommen ist. Ne?
Also, ja, der Ausblick in die Zeit danach, den bekommt man dann ein Stockwerk höher. In
genau.
Die Ausstellung, die die NS-Zeit in Mannheim beleuchtet und die Weimarer Republik ja auch.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank für den Einblick in diese sehr bewegte Zeit in Mannheim.
Es war wirklich ein sehr schönes, sehr dankbares Thema auch gewesen und wir haben das auch mit unserer Gruppe von Kuratoren und Kuratorinnen auch sehr gerne mit viel Freude gemacht und haben auch ein tolles Grafikbüro aus Wiesbaden gehabt, das Grafikbüro Kaiserreich, die das auch wunderbar umgesetzt haben.
Ja, das war Anja Gillen vom Archivum. Damit beenden wir unseren Podcast über die goldenen 20er Jahre und die Ausstellung Wie Tag und Nacht, Leben in Mannheim in den 20er Jahren. Die Ausstellung läuft vom 7.2. bis 11.5.2025 und es gibt ein ganz reichhaltiges Rahmenprogramm noch. Ja, dann danke ich Ihnen.
So, und das war's mal wieder von Geschichten aus dem Bunker. Ich bin Annette Lennertz. Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mein Name ist Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.